Gut. Ja, die Offenbarung ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Eigentlich ist es ja ein Brief an Gemeinden, an 7 Gemeinden. Es heißt nämlich in Vers 4, Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Wir sehen hier die 7 Gemeinden, die der Offenbarung angesprochen sind. Ich werde heute Morgen über die Ephesus sprechen. Die Offenbarung hört auch auf wie ein Brief. Es heißt nämlich am Schluss, der allerletzte Vers der Bibel heißt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Die Offenbarung ist eigentlich ein Brief. Und in diesem Brief hat es 7 spezielle Briefe, eben 7 Briefe an 7 Gemeinden. Die Offenbarung wird von vielen, eher in unseren Kreisen, so verstanden, dass sie die letzten 3,5 Jahre beschreibt, bevor Jesus wiederkommt. Man bezeichnet das als die Zeit des Antichristen, eine Persönlichkeit, die einmal alles in der Hand hält, so quasi der König der Erde. Ich schließe mich eher den Auslegern an, die sagen, die Offenbarung beschreibt eigentlich die ganze Zeit von der Himmelfahrt Jesu im Jahr vermutlich 30 nach Christus bis zu seiner Wiederkunft. Wer die Geschichte studiert, wird feststellen, dass ganz viele von den Katastrophen, die in der Offenbarung beschrieben sind und die uns manchmal Angst machen können, wenn das alles sich auf die 3,5 Jahre konzentriert, dann ist das wirklich furchterregend. Aber wenn man die Geschichte studiert, könnte man wahrscheinlich fast für jede dieser Katastrophen irgendein Ereignis in der Geschichte schon finden. Ich meine Pestzeiten, wo ein Viertel der Menschheit umgekommen ist und so weiter. Die Gemeinden, die liegen am der Westhälfte oder Westteil der heutigen Türkei. Und Jesus lobt und tadelt in diesen Briefen diese 7 Gemeinden. Jede Gemeinde bekommt einen eigenen Brief. Es gibt eine Gemeinde, da hat er keinen Tadel, nämlich die Gemeinde Philadelphia. Und in einer Gemeinde hat es kein Lob. Das ist die Gemeinde Laodicea. Es gab mehr Gemeinden damals. Ich meine, wir wissen nur schon von einer von der Bibel her, die Gemeinde Kolossea. Wir haben einen Kolosserbrief in der Bibel. Die kommt nicht vor unter diesen 7 Gemeinden. Ich glaube, dass diese 7 Gemeinden stellvertretend stehen, eigentlich für alle Gemeinden an allen Orten und zu allen Zeiten. Und dass es uns gut tut, wenn wir diese Briefe lesen, Brief an Ephesus, der zwar einmal an Ephesus geschrieben wurde und die Fragen, die dort angesprochen werden, die waren wirklich konkret in der Gemeinde in Ephesus, aber wir können uns fragen, was würde der Herr jetzt an uns loben und was würde er bei uns kritisieren? Ganz kurz zu Ephesus etwas. In Ephesus stand eines der Weltwunder der Antike. Vielleicht kennt ihr das Bild vom Parthenon-Tempel in Athen da auf dem Parthenon, auf dem Berg oben, auf der Akropolis. Das Artemision war also noch viel größer, Säulen 18 Meter hoch, ganz gewaltig. Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Asien, 6. Stadt im Römerreich. Eben das Artemision, das Weltwunder, war eine bedeutende Handelsstadt und war Zentrum der Kaiserverehrung, eines der Zentren, und gab auch andere Kulte, wie der Artemis-Kult, wird im Neuen Testament genannt. Paulus hat 3 Jahre dort verbracht, lesen wir in der Apostelgeschichte. Der erste Timotheusbrief wurde an Timotheus geschrieben und nach dem, was dort steht, war er in Ephesus. und das Sendschreiben eben aus der Offenbarung. Und ich konzentriere mich heute Morgen auf eine Aussage in diesem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und ich bringe ihn euch hier in verschiedenen Übersetzungen. Die meisten Übersetzungen übersetzen den Vers 4. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Luther, Elberfelder, Schlacht 2000, Zürcher Übersetzung ganz ähnlich. Hoffnung für alle übersetzt, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Gute Nachricht, aber etwas habe ich an euch auszusetzen. Eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Das sind so Übersetzungsversuche dieses Verses. Ich überspringe damit ganz bewusst, dass Jesus vorher einiges Positives gesagt hat über die Gemeinde. Ich komme dann noch dazu. Ein Problem ist ja hier bei diesem Vers, es steht nicht, auf wen sich diese Liebe bezieht. Es steht einfach, die erste Liebe verlassen. Ja, wer wird da nicht mehr geliebt wie am Anfang? Und da gibt es drei Deutungen, die ich euch jetzt mal zeigen möchte. Die erste ist, dass Jesus kritisiert, dass die Geschwister in Ephesus sich nicht mehr so lieben wie am Anfang. Jesus hat ja gesagt in Johannes 13, Vers 35, dass man an der Liebe erkennen wird, dass wir seine Jünger sind. Er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein Theologe aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, gestorben ist er 220, Tertullian, der zitiert einmal in einem seiner Bücher, dass die außenstehenden Heiden über die Christen gesagt haben sollen, seht, wie sie einander lieb haben. Das scheint ein Kennzeichen gewesen zu sein, das sogar Heiden aufgefallen ist. Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, Liebe ist nicht einfach ein Gefühl. Meine Gefühle zu meiner Frau, Entschuldigung, wenn ich da so ehrlich bin, sind auch nicht immer gleich hoch. Und wenn dann meine Gefühle unten wären und ich sagen würde, ich habe dich nicht mehr lieb, weil meine Gefühle jetzt da ganz unten sind, ich denke, das wäre etwas schwierig für Sie, oder? Liebe ist nicht einfach ein Gefühl. Liebe ist eine Haltung. Die Haltung, dass man einander achtet, dass man freundlich zueinander ist und dass man das Beste für den anderen oder die andere im Auge hat. Das ist letztlich Liebe. Gemeinde ist nicht einfach in den Gottesdienst gehen, sondern auch sich umeinander kümmern. Und ich denke, die beste Möglichkeit, wie man eine Gemeinde organisieren kann, ist, dass man in Hauskreisen organisiert ist. Weil niemand kann unmöglich für jedes in der Gemeinde sorgen. Jetzt bei uns würde es vielleicht noch so gerade gehen, aber wir hoffen ja auch mehr auf Gemeindewachstum und irgendeinmal kommt man an seine Grenzen. Deshalb braucht es Kleingruppen, wo man füreinander da ist, wo man sich umeinander kümmert, wo man füreinander betet. Liebe zum Bruder und zur Schwester hat der Johannes, der ja die Offenbarung geschrieben hat, einmal so ausgedrückt in Kapitel 3, Vers 14, sagt er sogar, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Das heißt, 1. Johannes 3, Vers 14, wir wissen, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Jesus nachfolgen. Und warum wissen wir das? Er sagt, denn wir lieben die Brüder. Das ist ein Kennzeichen. Und wenn ich keine Liebe zu Brüdern und Schwestern habe, dann muss ich mich fragen, wo stehe ich geistlich eigentlich? Und ein Zeichen von Liebe ist, dass man auch auf einander immer wieder begegnet, dass man eben im Gottesdienst ist. Auch wenn man nicht die Gemeinschaft haben kann, wie das vielleicht in einem Hauskreis möglich ist. Und wichtig ist auch, dass auch die jungen Leute in unserer Gemeinde etwas spüren von der Liebe für sie. Amen. Dass wir nach ihnen fragen. Leute, ich muss sagen, es macht mich manchmal traurig, wenn ich merke, dass Leute in unserer Gemeinde die Namen der Kinder nicht wissen. Das sollte nicht sein. Ich weiß, es ist manchmal schwierig. Ich habe jetzt einen Vorteil, ich habe die Gemeindeliste und ich bete für die ganze Gemeinde. Die Namen kommen immer wieder und so weiter. Und bei einigen Kindern weiß ich, da hatte ich ziemlich Mühe, bis ich jetzt da wusste eben Jana und Luisa und Mina. Aber irgendwann habe ich es geschafft, dass ich weiß, wer ist. Und da sollten wir uns wirklich darum bemühen, dass wir auch die Namen unserer Kinder kennen. Und wenn du es nicht weißt, dann geh auf dich zu. Entschuldigung, ich weiß deinen Namen noch nicht. Wie heißt du? Einfach fragen. Ich denke, es war eine negative Auswirkung der ganzen Pandemie oder ist immer noch, dass die Kontaktmöglichkeiten erschwert wurden. Wir konnten jetzt nicht mehr miteinander essen, nicht mehr die Gemeinschaft haben und so weiter. Der Zusammenhang hat sich gelockert. Andererseits wollen wir dankbar sein, dass der Staat so großzügig war mit den Kirchen. Wir hatten Privilegien, die andere Organisationen nicht hatten. Müssen wir uns auch bewusst sein. Die Frage ist manchmal auch, ist die Gemeinde so kraftlos, weil die Liebe unter uns fehlt? Ist das der Grund? Jesus warnt ja in diesem Brief, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst, werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Die Gemeinden werden als Leuchter dargestellt, als Licht in dieser Welt. Und Jesus sagt, wenn da mit der ersten Liebe das nicht endet, werdet ihr keine Ausstrahlungskraft mehr haben. Also das ist das erste Verständnis, wie man das verstehen kann. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Die zweite Möglichkeit ist die, dass Jesus hier tadelt, dass die Leute zwar noch als Christen funktionieren, aber sich nicht mehr bewusst sind und dass das ihr Herz nicht mehr ergreift, dass sie von Jesus geliebt sind. Dass sie vergessen haben oder dass irgendwie nicht mehr so gegenwärtig ist, dass Jesus sie liebt. Paulus betet in Epheser 3, Vers 19, interessanterweise eben Epheserbrief an die Gemeinde in Ephesus. Er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, 3 Vers 14 und so weiter. Und er sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und Länge und die Höhe und die Tiefe ist, die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, dass sie realisieren, wie sehr sie von Gott geliebt sind. Dass sie die Liebe Christi erkennen. Und er sagt, das ist das, was alle Liebe, alle Erkenntnis übertrifft. Du magst genau wissen, was die Zahl 666 ist. Oder was mit den 144.000 gemeint ist, der Offenbarung. Und so weiter. Du kannst alle Erkenntnis haben über die Bibel, kannst sie aufsagen von 1. Mose bis Offenbarung. Wenn du nicht realisiert hast, wie lieb dich Jesus hat, dann hast du zwar sehr viel im Kopf, aber sehr wenig im Herz. Wissen wir alle, dass wir von Jesus tief geliebt sind, von ihm getragen, von ihm angenommen? Sind wir uns alle des Heils gewiss? Wissen wir, dass wir einmal, wenn wir sterben, bei Jesus sein werden? Wenn wir das nicht wissen, dann haben wir nicht verstanden, wie lieb Jesus uns hat. Ich habe vor schätzungsweise 35 Jahren, also so um die 30 herum muss ich gewesen sein, als ich diese Verse bei Paulus gelesen habe. Und dann habe ich für mich gebetet, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wie lieb du mich hast. Und ich weiß noch, an welchem Tag, ich weiß noch, wie der Schreibtisch stand, Wetter war und so weiter. Es gibt manchmal ja so Begebenheiten im Leben, da weiß man noch einen Haufen Details, weil das so einprägsam war, war mir, wie wenn das Herz mir so richtig warm würde. Und da habe ich gebetet und gesagt, danke Herr, ich glaube, jetzt habe ich etwas gespürt, sogar von deiner Liebe. Und das hat mich all die Jahre immer wieder hindurchgetragen. Ich habe vor 2-3 Wochen eine Abdankung gehalten, die mindestens nach meiner Überzeugung wahrscheinlich die schlechteste war, die ich je gehalten habe. Ich war so frustriert über meine eigene Predigt, habe gedacht, das ist eine der Predigten, die man gar nie hätte halten sollen. Und schon gar nicht zweimal. Und was mich gehalten hat, ist, ich habe gesagt, Herr, vielleicht sehe ich das ja zu negativ, aber danke, dass ich wissen darf, du hast mich trotzdem lieb. Das gibt mir den Boden immer wieder. Auch wenn ich versagt habe. Eine dritte Möglichkeit, wie man das verstehen kann, von dieser ersten Liebe verlassen. Also das erste war, dass die Liebe untereinander nicht mehr da ist. Das zweite, dass die Christen in Ephesus nicht mehr erkennen, wie lieb Jesus sie hat. Dass sie zwar noch irgendwo christlich traditionell leben, aber es ist nicht mehr dieses Bewusstsein, Jesus hat mich lieb. Und die dritte Möglichkeit, die ich eigentlich viele Jahre als die richtige gesehen habe, aber ich bin nicht sicher, vielleicht ist das andere auch da. Das ist die Auslegung, die wir in der neuen Genfer Übersetzung finden. Dort heißt es nämlich, doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so sehr wie am Anfang. Da geht es um meine Liebe zu Jesus. Die modernen Übersetzungen wie die neuen Genfer Übersetzungen, ich finde das eine wunderbare Sache, aber manchmal kommt man nicht mehr darauf, dass ein Vers im Griechischen vielleicht auch noch anders zu verstehen wäre. Hier, wenn man das liest, kommt man gar nicht darauf, dass da noch die Bruderliebe gemeint sein könnte oder die Liebe von Jesus zu mir. Aber das Gute ist an der neuen Genfer Übersetzung, in solchen Fällen hat es immer eine Anmerkung, wie es wörtlich steht oder wie man es vielleicht auch noch verstehen könnte. Das ist die dritte Möglichkeit, wie das gemeint sein könnte. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast, dass die Leute Jesus nicht mehr so lieben wie am Anfang. Christsein bedeutet ja nicht fromm leben, in die Kirche gehen, Bibel lesen und beten und missionieren und so weiter, sondern Christsein ist ganz, ganz wesentlich eine Frage meiner Liebe zu Jesus. Jesus hat das als höchstes Gebot gesagt. Als er gefragt wurde, was ist das höchste Gebot, hat er gesagt, du sollst Gott lieben. Und wenn jetzt jemand ein Problem hat, dass dort Gott steht und ich von Jesus rede, also ich denke, das sollten wir nicht austauschen. Nur ein kleines Beispiel. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Im Alten Testament lesen wir doch, dass David zu Jahwe, zu Gott sagt, der Herr ist mein Hirte. Also das sollten wir nicht Also wenn Jesus sagt, das höchste Gebot ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, denke ich, dass er letztlich auch sagen will, ich bin auch Gott. Es geht auch um deine Liebe zu mir. Wir haben das ja in der Vision unserer Gemeinde. Begeistert Kirche sein, Gott und Menschen lieben. Das ist das, was wir vor einiger Jahren einfach als Vision gesehen haben. Das möchten wir. Wir möchten Menschen hier drin haben, die Gott lieben von ganzem Herzen und die Menschen lieben. Und ich glaube, wenn wir da sind, glaube ich, dann stimmt's. Wahrscheinlich werden wir nie an den Punkt kommen, wo wir sagen können, so, jetzt ist okay, jetzt müssen wir nicht mehr weiter. Aber wir müssen das Ziel im Auge behalten. Darum geht's. Gott immer mehr lieben zu lernen, Jesus immer mehr lieben zu lernen. Als Jesus vermutlich so am zweiten Sonntag nach Ostern, also am dritten Sonntag, der zweite war das mit Thomas, mit den Jüngern am See Genezareth in Galiläa oben begegnet ist, da kommt er ja ins Gespräch mit Petrus. Und er fragt ja Petrus dreimal, Simon, Petrus, Jonas Sohn, hast du mich lieb? Vermutlich fragt er ihn dreimal, weil Petrus ihn ja auch dreimal verleugnet hat. Aber die andere Möglichkeit ist auch, und das möchte ich auch betonen, er fragt dreimal, weil er damit sagen will, Petrus, das ist mir wichtiger als alles andere, dass du mich lieb hast. Und wir spüren an der Antwort von Petrus, dass er ja, sich nicht so ganz sicher ist. Also ich kann verstehen, er hat die Verleugnung noch im Hinterkopf und das war jetzt wirklich kein Zeichen von Liebe, oder? Also so ganz überzeugt konnte er ja nicht sagen, ich liebe dich. Und doch hat er etwas gespürt von einem Brennen für Jesus und deshalb hat er auch ja gesagt. Und wer von euch, wie meine Frau und ich, auch in der letzten Zeit Josua gelesen haben, das war ja in der Bibellese, da sind mir zwei Verse aufgefallen, nämlich Kapitel 22, Vers 5, sagt Josua, aber achtet aber nur genau darauf, dass ihr tut nach dem Gebot und Gesetz, dass euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Das stand zuerst. Und ein anderer Vers in Kapitel 23, Vers 11, sagt Josua zum Volk, darum achtet ernstlich darauf, um euer Selbstwillen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Also Gott lieben, das ist nicht eine Sache des Neuen Testamentes. Das kommt schon im Alten Testament vor. Ganz prägnant, das war das, was Gott zuerst wollte. Nicht die 1000 oder 613 Gebote sind es nach rabbinischer Zählung. Nicht alle, die peinlich halten. Das interessiert Gott erst in zweiter Linie. Erste Linie ist, er will unsere Liebe haben. Und auch hier, Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern auch eine Entscheidung. Will ich Jesus lieb haben? Will ich Jesus an die erste Stelle setzen in meinem Leben? Und da können wir uns fragen, wie steht's um meine Liebe zu Jesus? Und vielleicht ist das ein Problem heute vieler Gemeinden und Christen, dass so vieles Raum und Zeit einnimmt, aber die Liebe zu Jesus, das Gebet, die Verbindung mit Jesus fehlt oft. Als die Apostel einmal in der Apostelgeschichte vor den Hohen Rat geführt wurden und getadelt wurden, weil sie trotz Verbot von Jesus gesprochen haben, geben sie ja zur Antwort, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann es manchmal sehr gut lassen. Gemeinden, die evangelikalen Gemeinden, das stellt man schon seit Jahren fest, die wachsen eigentlich kaum noch. Könnte es daran liegen? dass die Liebe zu Jesus irgendwo erloschen ist. Schaut, Jesus zählt von der Gemeinde in Ephesus eine ganze Reihe positiver Dinge auf. Er sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust, ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Wörtlich, ich kenne deine Werke, deine Mühe, dein Ausharren. Und die Ausleger sagen, wahrscheinlich zu Recht, da ist eigentlich der evangelistische Einsatz der Gemeinde gemeint. Das war eine evangelistische Gemeinde. Die haben sich eingesetzt. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Das war eine Gemeinde, da hat man auch darauf geschaut, dass die Mitglieder Jesus wirklich nachfolgen. Man hat nicht einfach alles geduldet. Frage der, sagt davon Gemeindezucht, also dass man auch mal seinem Bruder und einer Schwester hingeht und sagt, du, ich habe gehört oder ich habe gesehen, das ist nicht in Ordnung. So darfst du nicht sein als Christ, so darfst du nicht leben als Christ. Das war eine Gemeinde, die hat dafür geschaut, dass der Lebenswandel der Christen in der Gemeinde so ist, wie sich das Jesus vorstellt. Du hast die geprüft und als Lügner entlarvt, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Diese Gemeinde hatte auch einen geistlichen Durchblick. Es gab damals falsche Apostel, es gab falsche Evangelien, es gab falsche Briefe von Aposteln und die Gemeinde, die hat sehr wohl unterscheiden können, was jetzt von Gott kommt und was eben nicht von Gott kommt. Also sie hat einen geistlichen Durchblick. Ja, du hast Ausdauer bewiesen, hast du meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das war so die Zeit der aufkommenden Verfolgung in dieser Zeit, so um 95 nach Christus. Aber du hast die erste Liebe verlassen. Also dieses setzt so viel Positives auf, aber er lässt da nicht locker und sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Und das ist mir wichtiger als alles andere. Wie ist es bei uns mit unserer Liebe zu Jesus? Ich muss mich auch immer wieder fragen. Wisst ihr, auch das ist nicht einfach eine Gefühlssache, sondern ich muss immer wieder sagen, ich bin heute Morgen in die Stube gesessen und habe gesagt, Herr Jesus, ich habe den Eindruck irgendwie, also ich predige heute Morgen über die Liebe zu dir, aber irgendwo bei mir stimmt es doch gar nicht. Ich habe gesagt, und Herr, ich will dich lieben. Du sollst die erste Stelle haben in meinem Leben. Was ist der Grund, dass wir vielleicht die Liebe zu Jesus zu wenig haben? Könnte es eben daran liegen, dass wir zu wenig sehen, wie lieb er uns hat? Oder könnte es auch daran liegen, und das habe ich letzte Woche erst in einem Gespräch, bin ich darauf gekommen, Jesus wurde einmal eingeladen zu einem Pharisäer. Das war wahrscheinlich irgendwie seine Höflichkeitseinladung, aber der Pharisäer war nicht sehr höflich. Er hat zum Beispiel Jesus nicht, das war damals üblich, nicht die Gelegenheit gegeben, die Füße zu waschen und so weiter und sich die Füße waschen zu lassen. Und dann kam eine Frau in diese Gemeinde, die stadtbekannt war als Sünderin. Ich weiß nicht, muss man sich darunter eine Prostituierte vorstellen oder so einfach eine Frau, von der man wusste, die hält Gottes Gebote nicht. Und diese Frau kommt und weint, netzt mit ihren Tränen die Füße Jesu, trocknet die Füße Jesu mit ihrem Haar. Und der Pharisäer und alle, die das sehen, sind sehr ungehalten und denken, also das, und der will ein Messias sein, der will der Messias sein, der müsste diese Frau doch weit weg fortschicken. Der sollte doch reinbleiben und der lässt seine Frau so nah an sich heran. Und dann erklärt Jesus eben, wie er eigentlich nicht sehr höflich behandelt worden sei, als er da zu diesem Pharisäer gekommen sei. Und er sagt dann ein Wort über diese Frau und sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Diese Frau hat offenbar, wahrscheinlich bei einer vorherigen Begegnung, erfahren, dass Jesus ihr alle ihre Sünden vergeben hat. Und sie ist gekommen zu Jesus und das war irgendwie wie ein Dankesweinen vor Jesus. Und Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Könnte es daran liegen, dass wir nicht mehr sehen, wie viel Sünde uns Jesus vergeben hat und immer wieder vergeben muss? Dass uns die Liebe zu ihm fällt. Ich komme langsam zum Schluss. Ich habe versucht zu zeigen, dieser Vers, du hast die erste Liebe verlassen, kann man auf drei Weisen verstehen. Erstens, dass Jesus tadelt, dass die Liebe unter den Geschwistern nicht mehr stimmt. Wie das am Anfang, wenn eine Gemeinde neu sich entsteht und so, da ist man so ein Herz und eine Seele. Und wisst ihr, manchmal geht es eben so, wie einmal ein Bruder gebetet hat in einem Pfarrergebetskreis. Wir sind da neu gestartet und hat er gesagt, Herr, hilf, dass wir uns dann auch noch lieben, wenn wir uns ein bisschen besser kennen. Kann sein, dass Jesus diese Liebe untereinander tadelt. Kann sein, dass er tadelt, dass die Leute sich nicht mehr bewusst sind, wie lieb sie von ihm geliebt, wie stark sie von ihm geliebt werden. Oder die dritte, die vermutlich die richtige Lösung ist, dass Jesus tadelt, ihr habt mich nicht mehr liebt. Ihr seid zwar noch Christen, ich mag ganz viel christliche Dinge, viele gute Dinge, aber es ist die Liebe zu mir, fehlt einfach in diesem Ganzen. Ich denke, eine Gemeinde wird dann lebendig und ihren Auftrag erfüllen, wenn die Liebe untereinander stimmt, wenn wir wissen, dass wir von Jesus geliebt sind und wenn wir Jesus lieben. Und was können wir machen, wenn wir heute Morgen merken, ja, mir fehlt eigentlich die Liebe zu Jesus? Du kannst beten, Herr, zeig mir, wie lieb du mich hast. Wenn das der Punkt ist. Oder zeig mir einmal meine Sünde, dass ich realisiere, wie viel du mir eigentlich vergeben hast und immer wieder vergeben musst. Ich möchte schließen mit vier Versen aus zwei Liedern von Gerhard Terstegen. Gerhard Terstegen hat mindestens in diesen beiden Liedern genau zwei dieser drei Punkte aufgegriffen. Er sagt nämlich, diesem Lied, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Wie bist du mir so zart gewogen und wie verlangt dein Herz nach mir. Ich betone das, weil ich manchmal frage, wie heißt der Vers? Dann heißt es immer, und wie verlangt mein Herz nach dir? Terstegen hat gesagt, und wie verlangt dein Herz nach mir? Da spüren wir etwas. Er wusste sich von Jesus geliebt. Durch Liebe sanft und tief gezogen neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich ich dich erlesen. Die Melodie ist von Dmitri Bortnianski, das ist ein russischer Komponist. Kommt euch das in den Sinn. Ich bitte an die Macht der Liebe. Das wäre die Melodie. Aber das andere, und da bitte ich jetzt um die Melodie dazu, das ist ein anderes Lied, Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Daniel, kannst du die Melodie spielen? Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Birinend, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Noch werden. Komm, wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Die christlichen Liedermacher, die uns alle diese Lieder bringen, die wir häufig da im Lobpreis singen, die haben realisiert, dass die Gefahr besteht in der heutigen Christenheit, dass wir Schätze alter Lieder vergessen und die nicht mehr da sind. Und sie haben sich entschieden, haben 36 Lieder ausgewählt, von denen sie sagten, die müssen in der Gemeinde weitergesungen werden. Das Bekannte ist, großer Gott, wir loben dich, dass wir ab und zu singen. Und das wäre auch ein Lied. Und ich wünschte mir, dass wir von diesen 36 Liedern, dass wir die kennenlernen. Und wenn die, gerade vor der Pandemie hatten wir eigentlich das Projekt, dass wir jeden Monat eines dieser 36 Lieder jeden Sonntag abspielen und bringen, wäre dann 3 Jahre gegangen, bis wir die 36 Lieder gehabt hätten. Aber ich glaube, das wäre wirklich es wert, dass wir diese Lieder behalten und gerade dieses Lied von Gerhard Terstegen. Wir kommen nun zum Teil des Abendmahls und da möchte ich